Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin. Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge von Wirkstoff Mensch. Heute hören wir die unglaubliche Geschichte eines Mannes, der mit beeindruckender Kraft und Zuversicht mit seiner Krebserkrankung umgeht und der, wie er selbst sagt, damit seit mehr als 10 Jahren ein gutes Leben führt. Regelmäßige Chemotherapien und Antikörpertherapien gehören für ihn inzwischen zum Alltag. Und sie ermöglichen ihm eine gute Lebensqualität, trotz anfangs niederschmetternder Diagnose. Ich freue mich sehr, dass der Gründer einer der größten PR- und Werbeagenturen Österreichs heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Rainer Reichel.
Ja, herzlich willkommen.
Gastgeber dieses Podcasts, wie immer an meiner Seite, Geschäftsführer von Lilly Österreich, Mario Haller. Hallo Mario.
Hallo, servus, grüß euch.
Mein Name ist Birgit Fenderl. Ich freue mich, dieses Gespräch journalistisch zu begleiten und selbst die eine oder andere Frage zu stellen. Und da habe ich gleich eine zu Beginn an dich, lieber Rainer. Erstens mal danke, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Und ich habe eingangs schon erwähnt, und das sagt man vielleicht so leicht, zu deinem Leben gehört regelmäßige Chemotherapie und Antikörpertherapie. Das klingt nach einer Belastung. Wie belastend ist das für dich oder gehört das inzwischen zu so einer Art Lebensroutine?
Naja, man muss eines dazu sagen, ich habe eine sehr schlimme Diagnose erhalten und die Antwort des Arztes war damals, machen Sie sich noch eine schöne Zeit, das war's. Und ich bin dann einfach auf der Suche nach einer ordentlichen Therapie gewesen, habe einfach nachgeschaut, wer ist da in Österreich eigentlich wirklich gut und bin in Salzburg beim Professor Richard Kreil gelandet, der ein exzellenter Onkologe ist. Und der hat sich natürlich die Sache angesehen und hat gesagt, okay, wenn wir das und das und das machen, OPs und Chemotherapie, dann können Sie vielleicht auch eine ganz gute weitere Zeit, ein gutes Leben führen. Und ich habe gesagt, Herr Professor, Sie sind mein Mann, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich habe mich auf die erste Chemotherapie gefreut, wirklich. Ich habe mich gefreut, ich habe es kaum erwarten können. Dann ist aber leider eines passiert, ich habe OPs gehabt und da sind weitere Dinge aufgetaucht. Ich konnte die Chemotherapie nicht gleich bekommen. Wir haben zwar mit einer starken Chemotherapie begonnen und der Tumor ist zurückgegangen, aber im nächsten Schritt war es halt dann wirklich so, dass ich mich wirklich gefreut habe, dass ich diesen Schritt geschafft habe, die nächste Chemotherapie zu bekommen. Und es ist auch heute noch so, ich bin jetzt gerade im Ausland und ich hatte eine kleine Komplikation mit einer Infektion. Ich habe hier in Kapstadt die Chemotherapie nicht bekommen. Ich habe gekämpft dafür, dass ich sie bekomme. Ich bekomme sie alle 2 Wochen und ich fühle mich wohl, mir geht's gut dabei. Es ist eine Immun- und Chemotherapie und sie belastet mich natürlich ein wenig. Aber die Vorteile überwiegen komplett und ich erlebe das auch bei vielen anderen Patienten, dass man sich auch auf die Chemotherapie freuen kann. Das war ganz am Anfang nicht so.
Du sagst auf die Chemotherapie freuen, das ist so ein Widerspruch eigentlich.
Ja.
In sich ist es dann diese Hoffnung auf besser Heilung, was auch immer die da dahinter steckt?
Mario, du musst eines beachten. Diese Diagnose ist für viele Menschen fatal. Ja. Es zieht dir den Boden unter den Beinen weg. Ich habe die ersten paar Tage geheult. Mein Sohn hat 2 Tage nach der Diagnose gerade die Matura gemacht. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Es war wirklich absolut schlimm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann Orientierung bekam und auch den Lebenslauf meines Arztes gelesen habe und auch den Chirurgen kennenlernen durfte, den Professor Emanuel. Ab dem Zeitpunkt habe ich Sicherheit bekommen Und ich habe mir gedacht, okay, das ist die einzige Chance, die ich habe. Die einzige. Und ich freue mich drauf. Und ich habe eigentlich dann so nach 2 Jahren aufgehört zu heulen. Und ich komme damit extrem gut zurecht. Und das ist auch total wichtig. Wenn ich heute zur Chemotherapie gehe, dann habe ich einfach nicht mehr diese Angst. Die ersten Chemotherapien, die waren schlimm. Weil du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja? Und es geht dir natürlich am Anfang auch nicht immer gut dabei. Aber ich habe dann gesehen, die Erfolge sind eigentlich so großartig. Und ich freue mich immer, wenn mein Tumor kleiner geworden ist oder meine Tumormarke, die seit über einem Jahr stabil sind. Ja? Und du kriegst eigentlich, ich kriege alle 4 oder 3 Monate ein PET-CT, ein MRT. Ich bin total engmaschigst untersucht. Ja? Und das kriegt aber jeder Patient, der das will in Österreich. Das ist ja das Nächste. Also das Gesundheitssystem, am Gesundheitssystem scheitern wir überhaupt nicht. Wir scheitern eher daran, dass viele Menschen dann alternative Themen andenken. Und ich habe leider auch viele Menschen gesehen, die ich verloren habe, auch in meinem Freundeskreis, die einfach zur falschen Therapie gegriffen haben, weil sie einfach an Naturheilkunde und was auch immer glaubt haben. Und das funktioniert nicht immer. Ich bin ein Fan von der Schulmedizin und ich fühle mich sowohl chirurgisch als auch onkologisch in sicheren Händen. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Ganzen.
Das ist dann auch eine riesen mentale Stütze, so wie du das aussprichst, wenn man das Gefühl hat, ja, Profis, wenn ich das jetzt einmal so sagen, sind rund um mich, die wissen, was sie tun.
Absolut.
Ein großes Thema ist auch immer wieder, was ich höre, ist die Psychoonkologie hat ja in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren gewonnen. Das ist das auch etwas, wo du sagst, psychologische Betreuung, jemand, der einen, sage ich jetzt nicht nur, wie soll man, als Arzt, medizinisch, Therapieauswahl, was sind die nächsten Schritte, Messwerte, sondern jemand, der einen psychologisch betreut, ist das auch etwas, wo du sagst, das ist ganz wichtig?
Naja, in manchen Fällen ist das extrem wichtig, weil nicht jeder Mensch so eine gefestigte psychologische Struktur hat, wie ich es habe. Und ich erlebe schon auch viele Menschen, die absolut zerbrechen. Vor allem, ich sehe das auch bei jüngeren Damen, die dann ihre Haare verlieren. Ich meine, ich bin ja alle 2 Wochen mit 200-300 Patienten zusammen. Und ich sehe auch dann die Verzweiflung. Und da ist psychoonkologische Betreuung absolut wichtig. Was ich für meinen Teil komplett ablehne, das ist jede Form von religiöser Betreuung. Ich habe meinen Pfarrer hinausgeschmissen, der mir immer wieder eine letzte Ölung erteilen wollte. Ich habe nicht vor zu sterben, habe ich dem gesagt. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass es keine religiösen Motive in den Kliniken gibt. Das belastet. Ich lese lieber ein gutes Buch und überlege, wie kann ich mich selber auf Vordermann bringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die größte Kraft hat der Mensch selber. Und ich habe da meine 4 Sätze. Ich habe ein Buch gelesen von Louise Hay. Kann ich nur jeden, der betroffen ist, weil er Angehörige hat oder vielleicht selber betroffen ist, empfehlen. Louise Hay ist eine Amerikanerin, mit 96 Jahren gestorben. Und die hat eine Anleitung zur Selbstheilung gegeben. Und dieses Buch hat mir enorm geholfen. Ich habe mich von der Religion gelöst. Ich war sehr, sehr gläubig. Aber Glauben heißt nichts wissen. Ich orientiere mich an der Wissenschaft. Ja. Und ich will auch nicht, dass jemand Geschäfte mit mir macht. Also ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster Patient geworden. Und ich checke jede Untersuchung, das habe ich von meinem Onkologen wirklich gelernt, und hinterfrage jeden Befund. Und das ist auch ganz wichtig. Man muss mitdenken als Patient. Dann gewinnen Sie an Sicherheit. Sie gehen auch in unserem großen und großartigen Gesundheitssystem manchmal verloren. Und Sie haben natürlich auch nicht nur erfahrene Ärzte, Sie haben auch viele junge Ärzte. Ich habe sicher an die 100 Ärzten meine Diagnose erklärt. Und das sind schon Erlebnisse. Oder schlimm war es für mich, in der Radiologie zu liegen. Und es diskutieren Studierende über meine Befunde, ob das ist eine Metastase ist oder nicht. Ich habe die rausgeschmissen und gesagt, so, wir beenden diese Sitzung. Ich will einen ordentlichen Arzt und mit dem rede ich drüber, aber erst, wenn die Befundung erfolgt ist. Das klinische System ist natürlich in Österreich sehr gut organisiert, vielleicht auch überorganisiert. Und das könnte auch für den Patienten manchmal belastend sein. Und bei mir melden sich wirklich, kann mittlerweile sagen, hunderte Menschen mit der Diagnose oder die eine Betroffenen auch haben. Und ich telefoniere auch mit jedem und nehme mir Zeit. Und kriege mit, was in den Spitälern passiert. Das ist nicht immer produktiv zu dem, was es die Medizin leistet. Das muss man aber dazu sagen. Und wichtig ist einfach, mein Professor sagt immer, Kopf hoch, wenn er mal eine schlimme Diagnose gegeben hat, Kopf hoch, trinken Sie mit Ihrer Gattin ein gutes Glas Rotwein. Wir überlegen, wie wir das Ganze in den Griff bekommen. Ja? Und das ist eigentlich das, was der Patient braucht. Ja? Und ich glaube, mein Erfolg ist nicht der Erfolg vom Rainer Reichel, weil er da so super umgeht. Ich habe ein super tolles Umfeld gefunden, in dem ich mich wohlfühle, das mich stärkt. Da gehört die Familie dazu, da gehören die Freunde dazu, da gehören die Kunden von Reichel und Partner dazu, die auch permanent mit mir in Kontakt sind. Und ich kriege eigentlich von allen Ecken auch gute Vibrations. Und das ist wichtig. Ja. Und das ist die Summe aller Dinge. Und die Therapie natürlich, die sensationell funktioniert.
Ich denke, nach diesem Podcast kannst du dich darauf einstellen, dass noch viel mehr Menschen anrufen werden und den Austausch mit dir suchen. Weil du was unglaublich Positives ausstrahlst. Und da würde ich gerne, also auch diese Schilderung des aktiven Patienten, die fand ich sehr beeindruckend. Ich würde aber da gerne auch noch einmal nachhaken, weil, so wie du das schilderst, gibt es ja kaum Tage, wo du nicht eigentlich mit deiner Krankheit konfrontiert wirst. Nicht, weil du sie selbst unbedingt in den Vordergrund stellst, sondern weil permanent auch Therapien sind. Das heißt, das ist einfach ein integrierter Bestandteil deines Lebens geworden.
Ja, man muss auch eines dazu sagen. Ich bin jetzt 64 Jahre. Ich hatte die Diagnose, da war ich 54. Da bin ich wirklich mitten im Leben gestanden und habe natürlich auch meine 80, 90 Stunden in der Woche gearbeitet, weil ich doch ein großes Unternehmen leite. Und ich wurde aus meinem Leben gerissen. Und ich habe sofort erkannt, ich muss mir jetzt Zeit nehmen für mich selbst und auch egoistisch zu denken. Ja? Und das ist eigentlich das Wichtigste, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, Dinge nachzudenken. Und ich habe zum Beispiel eine Übung gemacht. Ich habe meine persönliche Vision geschrieben. Da habe ich ja rein schon, ich habe ein Ziel, ich möchte vielleicht doch älter werden, vielleicht 80, 90, das wäre so irgendwie erstrebenswert für mich. Das war zu dem Zeitpunkt, wie ich das geschrieben habe, hat, glaube ich, selbst der Professor drüber gelacht, der mich betreut, weil es nicht denkbar war. Aber man kann natürlich schon einen Beitrag dazu leisten. Ja. Und das ist das, was ich wirklich jedem gerne weitergeben will. Krebs ist kein Todesurteil. Bitte nicht aufgeben, die Hoffnung nicht verlieren und bitte glauben Sie auch an die Therapie. Aber das heißt aber auch, du brauchst gute Ärzte. Nicht alle Kliniken sind, was die Onkologie betrifft, in Österreich gut aufgestellt. Ich habe das selber zwischen Linz, ich bin ja Linzer, und Salzburg gesehen, das sind Welten. Ja? Und Salzburg ist halt ganz stark durch Professor Greil mit der Mayo-Klinik in den USA verbunden. Und ich weiß, ich bekomme, und jeder Patient dort bekommt Informationen am letzten Stand der Dinge. Und das macht das Ganze interessant. Und es gibt ja in Salzburg auch diese Krebsforschung, das Salzburg Cancer Research Institute. Das fasziniert mich sehr, weil sich die Forscher, das sind dann die 60 Mitarbeitende, die orientieren sich auch daran, wie kann man das eigene Immunsystem stärken, um die Behandlung der Chemotherapie zu unterstützen. Und diesen Gedanken finde ich großartig, ja. Dass man nicht einfach sagt, ich lege mein Schicksal in die Hand oder in die Hände von Medizinern, sondern ich habe einfach auch selber einen Beitrag dazu zu leisten. Und vielleicht eines auch für alle, die betroffen sind. Ich habe, glaube ich, an die 25 Mal irgendwo Metastasen in meinem Körper gehabt, was mich sehr beunruhigt hat. Wir haben die durch Operationen, große Operationen, aber auch durch Radiofrequenzablationen verkocht. Das geht auch mit minimalinvasiven Eingriffen. Das heißt, auch vor der Chirurgie brauchst du als Patient keine Angst haben. Und das Schöne, was ich in Salzburg erlebt habe, und das gibt es in vielen Spitälern, bin mir sicher, dass die Meduni in Wien mega unterwegs ist, ist das Zusammenspiel, wenn sich die Ärzte gut verstehen und konstruktiv miteinander arbeiten, dann profitiert der Patient. Wenn die Ärzte miteinander nicht gut können, dann leidet der Patient. Wenn zu viele nicht erfahrene Onkologen in Ausbildung oder auch Chirurgen dabei sind, dann leidet der Patient. Also es ist schon wichtig, dass man sich das richtige Team sucht. In Österreich hat jeder Patient das Recht, sich selbst auszusuchen, wo er sich behandeln lässt. Es ist nicht bundesländergebunden, außer in Wien. Die Diskussion kennen wir. Die finde ich nicht gut. Ja. Aber der Patient muss sich einfach wirklich seine medizinische Betreuung suchen dürfen und können. Und unsere Gesundheitskasse unterstützt das sehr großzügig. Sehr großzügig.
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass sich da sehr viel verbessert und verändert hat in der Therapie, in der Forschung, Mario. Das würde ich dir jetzt vielleicht auch gleich weitergeben. Natürlich ist Krebs immer noch so eine der bedrohlichsten Krankheiten, die wir über uns schweben sehen, manchmal oder aus dem Freundeskreis oder aus der Familie kennen. Trotzdem ist es besser geworden in der letzten Zeit. Was macht denn dir da am meisten Hoffnung, was in der letzten Zeit besser geworden ist?
Ja, es ist deutlich besser geworden und wir haben ja auch gerade, glaube ich, sehr, letztes Jahr ist der Krebsbericht ja von Österreich dann der rezenteste oder der neueste geteilt worden und wir sehen auf der einen Seite, dass mehr Menschen mit Krebs leben, das ist aber teilweise auch darauf zurückzuführen und wir haben ja hier ein Beispiel, dass man länger mit Krebs lebt, also früher war das ja quasi galt Krebs als unheilbar. Ich kann mich erinnern, wie ich jung war damals, mir ist dieser Name irgendwie immer im Hinterkopf geblieben, die Mildred Scheel, das war damals die Frau vom deutschen Bundespräsidenten, die, sage ich, im Fernsehen sehr viel für die Krebshilfe getan hat oder das auch, glaube ich, in Deutschland gestartet hat und das Thema Krebs ein bisschen aus dieser Tabu-Ecke rausgeholt hat. Und wenn wir heute schauen, dann haben wir nicht bei jedem Tumor, aber bei vielen Tumorarten sind wir in der Lage, das zu einer chronischen Erkrankung zu machen oder teilweise auch, das ist natürlich besonders schön, auch Krebs zu heilen. Natürlich haben wir auf der anderen Seite auch wieder Tumore, die, sage ich, nach wie vor nicht so eine gute Prognose haben, also so ein, wo man sagt, ja, wie lange lebt man damit noch? Aber, und ich glaube, das ist das Wichtige, es hängt viel mit der Vorsorge zusammen. Das heißt, die Tumore, die eine relativ schlechte Prognose haben, sind meistens jene, die man sehr spät erkennt, wo schon sehr viel im Körper passiert ist. Und darum glaube ich, ein Riesenplädoyer und bin auch gespannt, was der Rainer zu dem Thema sagt, natürlich für die Vorsorge. Desto mehr ich das checken lasse, mir das anschauen lasse, desto größer ist dann auch die Chance, dass die neuen Medikamente, so wie es der Rainer auch angesprochen hat, dann auch helfen können.
Ich glaube, es ist extrem wichtig und du hast etwas für mich sehr Wesentliches angesprochen, dass man Krebs nicht tabuisiert und offen darüber spricht. Ich erlebe immer wieder Patienten, die nicht bereit sind, darüber zu sprechen. Selbst in der Familie, ja, vermeidet man und man sagt seinen eigenen Kindern nicht, worum es geht. Und ich glaube, es gehört genau anders. Krebs gehört kommuniziert. Man darf offen damit umgehen. Ich habe das auch bei uns in der Familie gemacht, gesagt, es ist jetzt eine schlimme Situation. Ich muss auch eines dazu sagen, ein paar Jahre davor ist meine Schwester an einem Pankreaskarzinom verstorben. Und wir haben gesehen, dass die Medizin viel kann, aber sie kann keine Wunder wirken. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die Medizin kann wirklich viel, aber es gibt leider auch noch Grenzen. Und auch diese muss man dann akzeptieren lernen. Aber ich habe dann in dieser Phase schon für mich auch erkannt, dass die Vorsorgemedizin extrem wichtig ist. Und dass das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Vorsorge noch nicht vorhanden ist. Genauso unser Impfbewusstsein. Es ist einfach zum Teil ja nicht wirklich gut ausgebildet. Und Vorsorge bedeutet aber für mich wirklich eine qualifizierte Vorsorgeuntersuchung. Ich habe selber sehr viel Vorsorge nach dem Tod meiner Schwester gemacht. Man hat nichts entdeckt. Ich war bei den falschen Ärzten. Ich bin durch das medizinische System durchgeschleust worden. Die haben wahrscheinlich auch nicht mit mir verdient, sei es ihnen vergönnt. Aber es war oberflächlich. Und als ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, bin ich zu einem Arzt gegangen, der Internisten in Linz, der hat mich mit einem normalen Ultraschallgerät untersucht, aber er gilt als sehr erfahrener Arzt mit dem Ultraschall. Ultraschall muss man lesen können. Ja? Das kann ein junger Arzt gar nicht empfehlen. Die KI vielleicht, ja? Aber es ist sehr schwierig zu lesen. Und der hat mich eben darauf hingewiesen und sagt, ich hoffe das nicht, dass das Metastasen sind. Ja? Und der hat das ins Rollen gebracht und dem bin ich extrem dankbar. Und Vorsorge ist für mich auch heute wichtig. Ich habe alle 2 Wochen meinen Blutbefund. Ich habe alle 3 Monate meine bildgebenden Maßnahmen wie MR und PET-CD. Und wenn irgendetwas ist, dann leiste ich mir das also auch selber. Das ist auch ganz wichtig. Medizin ist ja in Österreich so, es darf nichts kosten. Aber eigentlich sind wir falsch instruiert. Medizin darf auch etwas kosten. Auch ein Urlaub kostet Geld. Und es liegt viel in unseren Händen, ordentliche Vorsorge zu machen. Ich rate das wirklich jedem, wenn ein Kind geboren wird, bitte nimm deine Tochter, deinen Sohn, mach eine Zusatzversicherung, schau, dass das Kind ordentlich versorgt ist, weil dieses Vorsorgesystem, das wir sagen wir für die breite Masse haben, noch nicht wirklich effizient ist. Ich sage allein das Thema Brustkrebsvorsorge, ist eigentlich, das ist prähistorisch, was wir in Österreich tun. Also da gibt es ganz andere Mittel. Ne? Leute verlassen sich drauf.
Ganz, ganz kurz nur, weil ich seit Jahren als Pink Ribbon Botschafterin auch schon engagiert bin und ich wundere mich dann aber immer wieder auch, wie wenig, und ich bin selbst in dem Alter irgendwie, wo ich halt immer diesen Brief bekomme und ich mache das alles, auch aus tiefster innerer Überzeugung, ähnlich wie du geschildert hast, die Rate derer, die das macht, die Vorsorge überhaupt in Anspruch nimmt, ist immer noch so wahnsinnig gering. Wie kannst du das nachvollziehen, warum Menschen das gar nicht annehmen, was man da eigentlich anbietet?
Naja, ich kann mir das schon vorstellen. Man will nicht daran glauben, dass man selber betroffen sein könnte. Das ist ein gewisser Verdrängungsprozess. Genauso wie ich viele Patienten sehe, die enorme Angst vor jeder Befundung haben. Da gehöre ich auch dazu. Eine Woche vor dem PET-CD zittere ich und habe Angst, wirklich Angst. Und ich habe mir das mit meinen Ärzten aber so ausgemacht, ich bekomme unmittelbar ein Feedback über die Bildgebung. Ich mag nicht 5 Tage warten. Weil das sind die Dinge. Das medizinische System, gerade in der Radiologie, ist sehr verwöhnt in Österreich. Wir haben die tollsten Geräte, die sind aber ab 14 Uhr stehen die leer. Und die Patienten warten zum Teil Monate drauf, dass sie eine Befundung bekommen. Und da geht natürlich auch viel schief. Ja. Aber ich will da jetzt nicht allzu politisch werden, aber ich denke, es wäre unsere Politik gefordert, darüber nachzudenken, Prozesse zu beschleunigen und einfach im Sinne der Patienten zu denken. Weil nichts ist schlimmer, als man wartet auf einen Befund. Und man muss es den Menschen auch erleichtern. Man muss das ganze Thema niederschwelliger zu halten. Wir haben ja auch, haben wir was gemeinsam mit Pink Ribbon. Wir haben das 17 Jahre begleitet, lange bevor ich krank wurde. Und mit Esti Lauder, Breast Cancer Awareness Campaign. Und es ist großartig, was private Institutionen leisten, um Menschen darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen, dass Vorsorge wichtig ist. Bei Brustkrebs ist es, glaube ich, mittlerweile ganz gut durchdrungen. In der Urologie für Männer, Prostatathemen sind noch weit, weit von diesen Ergebnissen entfernt. Und viele Menschen erleiden dann wirklich eine schwere Krebserkrankung, weil sie einfach zu spät draufkommen. Aber das ist ein Bildungsproblem. Und das ist auch wichtig, das sollte man laut sagen. Gehen Sie zur Untersuchung, es zahlt sich aus.
Darf ich dich noch einmal zurückführen? Du hast am Anfang gesagt, so wie du die Diagnose bekommen hast, niederschmetternd, du hast geheult, dein Sohn hat dann gerade maturiert, du konntest das eigentlich gar nicht aus Rücksicht auf andere sozusagen zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht aussprechen, thematisieren. Und bist dir aber dann doch wieder ins Berufsleben auch eingestiegen. Wie lang hat das gebraucht, bis du eigentlich dann wieder in der Lage warst, eine gewisse Normalität, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt, in dein Leben reinzubringen und ja, deinem Beruf nachzugehen und so quasi das als Teil deines Lebens dann zu sehen?
Ja, das war schon sehr herausfordernd. Aber ich bin einfach ein interessierter Mensch. Und im Spital liegend, weil ich gerade OP gehabt habe, habe ich heute sehr stark Österreich 1 gehört. Und ich habe mir einfach für viele Themen, meine Lieblingssendung im Gespräch, ja, ist mir total wichtig. Und da war halt damals ein gewisser Ernst Ulrich von Weizsäcker, Vice President des Club of Rome. Und ich habe mich dann mit meiner Sekretärin verbinden lassen und gesagt, du, den möchte ich gerne kennenlernen. Ich möchte den als Berater für Reichler und Partner haben. Und habe mit dem ein tolles strategisches Projekt entwickelt. Ja. Und das habe ich auch mit anderen gemacht. Ich habe meine Arbeitsweise geändert. Ich habe nicht mehr im Unternehmen gearbeitet, sondern am Unternehmen. Und habe geschaut, dass wir eine gute Firmenkultur schaffen, dass sich die Menschen der Reichler und Partner wohlfühlen, dass sie Entwicklungen machen. Jeder Mensch hat ja Ziele. Und ich habe geschaut, ich habe wirklich jeden Mitarbeiter, wir haben 170 begleitet und geschaut, okay, welche Bildungsziele hast du, welche persönlichen Ziele hast du. Und das habe ich vom Krankenbett super machen können. Das sind 2 Jahre vergangen. Und dann bin ich halt immer mehr ins Leben wieder zurückgekommen. Muss sagen, wir haben ein tolles Management. Ich habe eine großartige Familie. Ich bin im Prinzip im Tagesgeschehen involviert gewesen, indem ich die Informationen bekommen habe. Aber ich habe halt dann gearbeitet, wenn ich wollte. Und ich habe die Themen gemacht, die mich interessiert haben. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, den du ansprichst. Man muss interessiert bleiben. Ja, nicht aufhören. Und also, am schlimmsten sind die Patienten, sage ich es zu einfach, die dann in diesen Selbsterfahrungsgruppen teilnehmen. Ich habe keine gute Erfahrung damit, weil die sich gegenseitig so negativ instruieren. Ich glaube, man muss schauen, dass man ein gutes Umfeld hat. Ja? Ich habe mich zum Beispiel dann beschäftigt mit Kunst. Ich liebe Kunst. Ja? Oder mit bildende Kunst, generell auch Musik. Ich habe Brendl rauf und runter gehört. Ja? Mit verschiedensten, also wirklich Menschen auch gesprochen. Sehr viel Hörspiele auch gehört. Man muss sich einfach beschäftigen, auch wenn man nicht arbeiten kann. Man darf nicht aufhören zu leben. Das Leben ist wunderbar, das ist das schönste Geschenk. Und jeder Tag, wenn man aufsteht, muss man sich freuen. Es ist ein wunderbarer Tag. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Und auch wenn die Diagnose wirklich schlimm ist, und die hatte ich auch zwischendurch immer wieder, man darf nicht verzweifeln. Drum sage ich, Kopf hoch, trinken Sie mit Ihrer Gattin ein Glas Wein.
Na, und du hast das ganz kurz vorher schon angeschnitten, das Salzburg Cancer Research Institute. Da hast du ziemlich bald nach deiner Diagnose auch begonnen, die Forschung dort auch zu unterstützen mit deinem Engagement. Und du engagierst dich auch noch für ein weiteres Projekt, über das wir vielleicht auch reden können. Meducate heißt das. Worum geht es denn da genau?
Ja, es ist Meducate ist tatsächlich am Krankenbett entstanden. Ich war zwischen 2 gröberen Operationen. Und da kommt dann immer der Professor Emanuel rein und erklärt dich auf. Also das ist eine sehr persönliche Betreuung, die man hier erfährt. Und ich frage den Herrn Professor, sage ich, wie bilden Sie sich einfach fort? Weil ich hatte in einem Organ wirklich eine schwierige Situation und da ist auch die Hälfte mehr oder weniger seziert worden. Und sagte, ja, wir haben dieses Organ in Dresden 3D programmiert und wir haben dann gesehen, wie wir mit dem Da Vinci-Roboter an die Metastasen rankommen. Das hat mich interessiert, ja. Dann frage ich, naja, was halten Sie davon, wenn wir ein Netflix für Chirurgen starten? Und das war ganz lustig, da hat er mir angeschaut, sagt, naja, ich weiß nicht so recht. Ja. Sag ich, wir filmen chirurgische Operationen von den besten Kliniken der Welt und bringen die in die weite Welt hinaus. Und sagt, na, das möchte ich mit meiner Frau besprechen. Die Gattin ist eine tolle Ärztin, hat auf Yale in den USA studiert und hat natürlich sofort gesagt, das ist eine tolle Idee, das sollten wir machen. Ich meine, die tolle Idee, ich habe bisher 3,5 Millionen Euro investiert in dieses Projekt. Wir haben in Kiew das Ganze programmieren lassen, wir haben eine Plattform gebaut. Wir haben mittlerweile 600 chirurgische Operationen drauf, ja. Und das von OPs, von der Cleveland Clinic, bis zur Mayo-Klinik, bis zu den österreichischen Kliniken, Linz, Salzburg, Wien. Das sind tolle OPs drauf, aber alle State of the Art am letzten Stand der Dinge. Und die Idee ist einfach die, dass wir Meducate ausbauen zu einer Bildungsplattform für Mediziner weltweit, vor allem für junge Mediziner. Und ich will nicht einmal einen Groschen dabei verdienen oder Cent dabei verdienen. Es ist ein Sozialprojekt. Ich will zurückgeben, was mir erfahren ist. Und nur wenn wir das wirklich so ausrollen wollen, weltweit, so wie ich mir das vorstelle, dann haben wir 35 Fachgebiete. Dann ist das schon ein Riesenthema. Und muss man jetzt Schritt für Schritt, ja. Und ich habe aber mittlerweile auch Interessenten gefunden, die mich unterstützen. Und die Idee, ich möchte es aber kostenfrei anbieten. Wir sehen, wir haben indische Studenten, die können sich 2 Euro im Monat nicht leisten. Das ist einfach nicht drinnen, ja. Und nur das Wissen der Welt ist ja vorhanden. Wir brauchen es, wir bereiten es ja didaktisch auf, diese Filme. Das sind lauter kurze Kurse. Man kann auch ein Examen machen und man kann auch mit in der Phase 2 mit den Ärzten Kontakt aufnehmen. Und was auch schön ist, wir haben drüber gesetzt eine globale Jobplattform. Kliniken suchen, sage ich mal, Mediziner. Mediziner suchen Kliniken. Und das ist auch schon fix und fertig programmiert. Also wir müssen jetzt die Inhalte bestimmen und wir machen das eigentlich in einem kleinen Team, Bereich und Partner zwischendurch und einem großen Team. Wir haben 18 Programmierer in Kiew, die wirklich erstklassig arbeiten. Wir arbeiten auf einer Software, die eigentlich von Facebook auch verwendet wird. Also wir können Milliarden von Transaktionen abwickeln über das Ding und das ist auch erforderlich. Und das ist eigentlich ein tolles Projekt geworden. Aber es ist ein Liebhaberprojekt und ich muss auch aufpassen, dass es nicht in falsche Hände kommt. Es wurde mir auch von der Industrie manchmal angeboten, ja, wir steigen da ein, ja. Vor allem in der chirurgischen Industrie gibt es große Konzerne. Die haben dann gemeint, naja, aber da ist der falsche Roboter bei dieser OP dabei. Sagen, naja, wir müssen unabhängig bleiben, ja. Und das ist das Schwierige an dem Thema. Aber es macht Freude und es tut mir gut. Und es tut auch meiner Familie gut. Es arbeiten eigentlich alle Familienmitglieder dran mit. Das ist eigentlich das Nächste. Und ich habe ein globales Ärztenetzwerk. Zum Teil kenne ich die Menschen natürlich auch dadurch persönlich. Und es ist auch gut für die eigenen Sprachkenntnisse, in unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten, zu sehen, wie funktioniert eine Leber-Lebenspende-Operation in Indien. Eine Operation, die es hier eigentlich noch nicht wirklich gibt. Ja. Also es gibt schon großartige Entwicklungen in der Medizin. Und das macht mir Freude. Ich glaube, das kann ich nicht verbergen.
Ja, nein, das stimmt. Da muss ich dich auch gleich fragen, was wäre dann so? Weil du hast das ja am Anfang angesprochen, du warst zuerst bei einem Arzt, der vielleicht nicht so fit war und warst dann eben froh, dass du nach Salzburg gekommen bist. Und jetzt auch, wenn ich höre, was du versuchst hier aufzubauen, was ist deine Vision eigentlich, für Patienten, die, sage ich jetzt, noch nicht wissen, was sie haben, aber jetzt irgendwo in einem Krankenhaus aufschlagen?
Also ich glaube, das wichtigste Prinzip global gesehen ist Learning from the Leaders. Nicht sich mit Mittelmaß zufrieden zu geben, sondern wirklich Top-Wissen zu sammeln. Das gilt für die Kliniken, aber das gilt auch für die Patienten. Es gibt da ist kein Patient, kein Mediziner-Ranking oder Rating. Ja. Wenn du heute in ein Spital kommst, du weißt nicht, an wen du da plötzlich gelangst. Natürlich habe ich doch auch Informationen, dass es bei dem einen oder anderen Mediziner mehr Komplikationen gibt als bei anderen. Diese Themen schlagen in Österreich nicht auf, weil dieses System extrem politisch dominiert ist. Gesundheit ist noch dazu ein Thema, das ganz stark in den Händen der Länder ist. Wir haben auch viel zu viele Spitäler. Aber Exzellenz im Wissen ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und meine persönliche Vision ist wirklich die, und darum habe ich Meducate auch gegründet, dass man wirklich die Besten der Besten global rausfiltert und die über moderne Medien, es geht auch über Artificial Intelligence, daran arbeite ich gerade auch mit einem Team, in diese Plattform einzubauen, genauso onkologisch. Ja. Ich würde auch toll finden, wenn es Erfahrungsberichte auf Medicate gäbe zum Thema, wie gehe ich denn damit um? Ja, wie geht's mir als Patient? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch einen offenen Kanal machen für Patienten. Also momentan sind wir nur für die Mediziner da. Aber ich glaube einfach, Wissen ist alles. Und es gibt schon sehr gute Dokumentationen, vor allem BBC ist da erstklassig unterwegs. Und es, das Wissen ist vorhanden. Es gehört strukturiert. Und ja, das ist es eigentlich. Das ist nicht einmal viel Arbeit. Ja.
Naja, klingt schon nach ein bisschen Arbeit. Ja.
Du hast ja auch erzählt, dass deine ganze Familie da auch engagiert ist in dem Projekt. Jetzt wollte ich dich noch fragen, am Anfang hast du auch gesagt, es ist wichtig, das mit der Familie die Situation zu teilen und das offen zu besprechen. Wie geht deine Familie oder wie funktioniert das, sage ich? Du sagst ja doch, du hast immer wieder deine Untersuchungen, wo ja dann vielleicht doch ein Befund kommt, der vielleicht ein bisschen auch Angst macht oder verunsichert. Wie geht deine Familie mit der Situation um?
Dazu muss man sagen, wir waren sehr jung, wie wir uns kennengelernt haben. In 2 Wochen oder 3 Wochen feiern wir unseren 39. Hochzeitstag. Das heißt, und ich habe das Glück gehabt, eine Partnerin zu finden, die wirklich großartig ist. Und wir haben 2 gesunde Kinder mit 27 und 32 Jahren. Das heißt, sind beide erwachsen, stehen im Leben. Wir haben ein Enkelkind und wir haben eine sehr enge Beziehung, auch wenn wir in Österreich verteilt sind. Aber wir haben eine enge Beziehung innerhalb der Familie. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Ich schreibe da zum Beispiel rein, morgen habe ich PET-CT, ich fürchte mich jetzt schon. Sobald die Ergebnisse vorliegen, schreibe ich rein, war gut, ja, oder Blutbefunde. Diese Woche CA oder CA19-9 hat diesen und jenen Wert, die Tumormarker. Meine Familienmitglieder wissen natürlich auch, was das bedeutet. Ja. Oder alles im grünen Bereich. Oder zwischendurch, wenn ich mir mal nicht melde, dann gibt es auch Nachfragen. Papa, ist eh alles okay bei dir? Du bist so ruhig. Ja. Also wir haben einen guten Austausch. Ja. Und das ist auch wichtig. Ja, und es gibt keine Tabus. Das ist ganz wichtig. Bei dieser Krankheit gibt es gegenüber niemanden Tabus. Selbst gegenüber meinen Ärzten. Auch wenn es manchmal unangenehm ist, über Körperthemen zu sprechen, du musst offen sein. Und nur so kriegst du Hilfe. Je klarer der Patient ist, desto besser kann die Medizin arbeiten. Und das ist eigentlich schon das Großartige. Und vielleicht abschließend auch noch ein wichtiger Punkt. Ich bin ein großer Fan der künstlichen Intelligenz. Ich arbeite selber viel damit und wir haben im Bereich von Partner, glaube ich, 30 Instrumente im Einsatz. Und ich sehe auch, wie man in der Medizin recherchieren kann. Das ist ein Instrument, das auch dem Patienten helfen kann. Nämlich, sich Angst zu nehmen, ja. Und kann ein Medikament eingeben, sagen, okay, was sind Wirkungen und Nebenwirkungen? Ich bekomme ein dokumentiertes Bild, meistens sogar besser, als ein junger Arzt mir geben kann. Das kommt auch dazu. Ja. Und das trägt dazu bei, dass man Sicherheit bekommt. Und am Ende des Tages, ich weiß, ich habe meine nächste Chemotherapie am 9. Februar hier in Kapstadt. Ich habe mir alles organisiert. Ich bekomme die gleichen Medikamente wie in Österreich. Ja. Ich bekomme im Prinzip alles. Ich muss es nur bezahlen. Aber das ist mir die Sache wert, weil meinen Urlaub zahle ich mir auch. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Bereitschaft hat, auch als Patient offen zu sein. Man kann auch Kosten übernehmen. Die Gesundheit ist es auf jeden Fall wert. Und ich erlebe ja hier, die Patienten haben diesen Support nicht. Eine Krebsdiagnose stürzt eine Familie in Südafrika in finanzielle Turbulenzen, wenn keine Versicherung vorhanden ist. Und gerade in den Townships ist die Versicherung meistens nicht gegeben und die Menschen sterben auch relativ bald ohne Medikation. Und ich denke, da sollte es ein Umdenken auch bei uns geben. Also Gesundheit sollte uns auch etwas wert sein und Vorsorge. Ja, das ist wichtig.
Es ist so spannend, wenn ich dir zuhöre, weil Ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf das Gespräch und habe mir gedacht, möchte ich dann gern fragen, was du dir so quasi für die Zukunft wünscht, und haben wir dann so als zeitlichen Gedankengang, gibt es was du dir heuer als Wunsch erfüllen willst, weil wenn ich mit dir so spreche, dann spreche ich gar nicht von heuer, was du dir in den nächsten Jahren als Wunsch erfüllen möchtest.
Also ich muss sagen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch und ich möge mir dieses Glück erhalten bleiben. Das ist mein größter Wunsch. Und der große Wunsch ans Universum ist der, dass Krebs irgendwann wirklich, wenn schon nicht heilbar, aber in den Griff zu bekommen ist und dass die Menschen weniger mit dieser Krankheit leiden. Wobei, das ist mir auch wichtig, es gibt ja nicht nur Krebserkrankungen. Es gibt viele, auch seltene Erkrankungen, wo Menschen tatsächlich enorm leiden. Ja? Und ich glaube, das Thema Medizin an sich ist es wert, dass man hoffen darf, dass es eine gute Entwicklung gibt für die Menschheit. Und gleichzeitig sollten wir auch verantwortungsvoller mit unserem Leben umgehen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Ich kann nicht immer nur fordern und hoffen, dass es die anderen für mich machen. Ich bin Teil meines Lebens.
Herr Rainer, ich glaube, hier sitzen zwei sehr beeindruckte Gesprächspartner von diesem großartigen Gespräch mit dir und von so viel Kraft und Stärke. Mir fällt jetzt eigentlich gar keine Frage mehr ein.
Nein, mir geht's genauso. Ich kann eigentlich nur Danke sagen für das Gespräch und die Stärke, die du ausstrahlst. Es ist ganz, ganz toll und schön dir zuzuhören.
Gibt sicher auch vielen Menschen Mut, die vielleicht gerade in einer Situation zuhören, wo man hat ja auch nicht immer gute Tage, wo man gerade mal ein bisschen die Kraft sucht.
Absolut.
Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für dieses offene und beeindruckende Gespräch. Wünschen dir das Allerbeste. In 20 Jahren melden wir uns dann wieder und fragen nach.
Ja.
Und vielleicht wirklich einen Wunsch an alle, die betroffen sind oder Familienmitglieder haben. Bitte geben Sie nicht auf. Es lohnt sich zu kämpfen. Und auch wenn zwischendurch einmal das Wort Palliativmedizin kommen sollte, auch das ist kein Todesurteil. Ich kenne viele Patienten, die wieder glücklich durchs Leben hoppeln, nachdem sie in der Palliativstation gelegen sind. Da gehöre ich auch übrigens dazu. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und lassen Sie sich bitte nicht Ihre Hoffnung nehmen. Die gehört Ihnen.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, ja, danke schön. Reichen
wir das großartige Gespräch.
Super.
Alles Liebe von uns. Und du, lieber Mario Weiß, du musst noch ein bisschen bleiben, denn
sehr
wir
wohl,
haben
ja
noch Mythen und Fakten vor uns.
Das machen wir.
Ja, Mario, da hätten wir einen anderen, einen neuen Mythos. Das hört man auch immer wieder. Pharmaunternehmen wollen uns mit neuen Medikamenten vielleicht auch ein bisschen heilen, aber eigentlich wollen sie uns abhängig machen.
Ja, das klingt, glaube ich, wie die Überschrift eines Krimis oder einer Netflix-Doku. Entspricht aber natürlich überhaupt nicht der Realität. Medikamente werden erzeugt, um Krankheiten im besten Fall zu heilen oder zu lindern, und aus keinem anderen Grund. Gibt es natürlich Krankheiten, die aufgrund, da sie chronisch sind, wie zum Beispiel Diabetes, jetzt eine jahrelange Therapie erfordern. Ja, die gibt es. Aber da steht mehr oder weniger das Management der Erkrankung im Hintergrund und nicht irgendwelche Abhängigkeitssachen. Und zusätzlich muss man sagen, die pharmazeutische Industrie oder das in den Markt bringen von Medikamenten unterliegt ganz klaren Richtlinien, rechtlichen Vorgaben, die sehr streng sind und die auch entwickelt wurde, und das so gut auch richtigerweise zum Schutz der Patienten. Und an die halten wir uns strikt und rigoros, und da gibt es auch kein Abweichen. Und darum kann man da wirklich getrost sagen, das ist ein Mythos.
Wie kann ich jetzt als Patientin, die nicht vom Fach ist, also ich kenne mich ja nicht wirklich aus, erkennen, ob ich da jetzt ein neues Medikament bekomme, weil das jemand verkaufen möchte oder weil das wirklich notwendig ist?
Ja, also wie schon vorher auch besprochen, um etwas Neues auf den Markt zu bringen, muss man sehr klare Abfolge an Regeln befolgen. Und eins ist natürlich, dass wir Medikamente in Studien testen, und da hat sich schon einiges in den letzten Jahren getan. Früher hat man es immer mit Placebo verglichen, mehr oder weniger mit einem Medikament, wo kein Wirkstoff jetzt drinnen war. Heute, die modernen Studien, ist schon die Anforderung eine andere. Das heißt, man vergleicht sich mit State-of-the-Art-Therapien, also das, was derzeit eingesetzt wird, um diese Erkrankung zu behandeln, mit diesen Therapien vergleicht man sich und da kommen aber auch unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Das kann auf der einen Seite sein, wirkt das Medikament stärker, das heißt mehr Leute werden im besten Fall geheilt oder sind symptomfrei oder bei gleicher Wirksamkeit erziele ich weniger Nebenwirkungen. Das ist ja auch oft wichtig, dass ein Patient unter Therapie weniger Nebenwirkungen hat. Und was man auch oft nicht vergessen darf, wichtig ist auch oft, wie ich das Medikament einnehmen kann oder muss. Oft ist es so, dass wir Medikamente haben, die muss man einmal täglich spritzen. Und wenn dann ein Medikament auf den Markt kommt, das man vielleicht nur einmal im Monat spritzen, so ist das natürlich ein Riesenvorteil für den Arzt, aber auch für den Patienten, weil natürlich dieses Adhärenz, das nennt man zu bleiben bei der Therapie, wird durch solche Thematiken oder Maßnahmen erhöht. Das heißt, ein neues Medikament kann viele unterschiedliche Facetten haben, muss aber am Ende immer einen Mehrwert für den Arzt oder den Patienten oder und, würde ich fast sagen, den Patienten bringen. Das heißt, unser Geschäftsmodell funktioniert eigentlich nur dann, wenn Therapien etwas Neues bringen, nachhaltig wirken, weniger Nebenwirkungen oder einfach in der Applikation sind.
Und als jemand, der dann vielleicht diese Medikamente nimmt, kann ich durchaus ein bisschen mehr Vertrauen haben.
Ja.
Jede Medizin hat eine Geschichte. Und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoff Mensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoff Mensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.